Ich habe die Tage hier aus einer größeren Lehrserie einige zentrale Dinge gebracht und das werde ich auch heute noch fortführen und es geht um die Vorbereitung einer heiligen Priesterschaft. Und in dem Untertitel dieser Serie, die ich einmal gemacht habe vor einigen Jahren, da heißt es, wie Gott eine Gebetsbewegung schafft, die effektiv ist und nicht müde wird. Und das sind zwei wichtige Dinge, die es braucht. Effektivität, dass wir nicht in die Luft schlagen, dass wir nicht für irgendwelche Träume und Fantasiegebilde beten, sondern dass wir den Willen Gottes beten und dass wir Bahn machen für das, was Gott wirklich will. Ja. Und dann, dass wir die Gnade bekommen, zu kämpfen und mit Ausdauer zu laufen und nicht müde zu werden. Das ist so, so wichtig. Da sind gewaltige Veränderungen vor uns, was die Gemeinde betrifft, was diese Welt betrifft. Und die Gemeinde braucht Vorbereitung, die Gemeinde braucht Veränderung. Die Gemeinde muss erfüllt sein von dem, was kommt und wie es kommt und was das mit ihr zu tun hat. Und in weiten Teilen die Gemeinde heute ist nicht vorbereitet. Und es braucht Menschen, die vorangehen. Es braucht Menschen, die Bahn machen für ein kommendes Wirken Gottes, dass Licht kommt, dass Veränderungen kommen und dass wir Schritt halten mit dem Geist Gottes. Und wenn dann die großen Herausforderungen kommen, dass wir gewappnet sind, dass wir ausgerüstet sind, dass wir stark sind, dass Gottes Geist in uns eine solche Liebe gewirkt hat für Jesus, wo wir ihn mehr lieben als unser eigenes Leben. Das ist wahrer Glaube. Und das ist das Ziel. Und dieses Ziel muss uns vor Augen stehen. Und das müssen wir sehen und schätzen und sagen, was für eine Gnade, dass Gott sogar in einem solchen kompromissbereiten und feigen Menschen wie mir das wirken will. Und ich mache Bahn und er wird es wirken. Und er wird es wirken. Und meine ganze Hoffnung setze ich auf seine Treue und auf seine Güte. Nicht auf meine Fähigkeit, nicht auf meine Kraft, nicht auf meine vermeintliche Ausdauer, sondern auf seine Güte und seine Treue. Halleluja, Halleluja. Und diese Veränderungen, die kommen, kommen nicht durch neue Programme, nicht durch neue Gottesdienstformen, nicht durch irgendwelche menschlich machbaren Dinge, sondern die Veränderungen, die Gott wirkt in der Gemeinde und dann durch die Gemeinde in der Welt, kommen auf keine andere Art und Weise außer durch Gebet. Gebet ist das Mittel, das Gott der Gemeinde gegeben hat, wie die Gemeinde mit Gott zusammenarbeiten kann, wie der Wille Gottes herunterkommt auf diese Erde. Da möchte ich einen Kommentar einfügen. Es ist nicht Teil der Predigt, aber ein Kommentar, der vorhin mir gekommen ist. Wir haben vorhin ganz ziemlich am Anfang ein Lied gesungen und ich weiß nicht wortwörtlich, aber da heißt es, ich bringe den Himmel hier herab. So irgendwie hieß die Zeile. Und als wir das gesungen haben, habe ich gespürt, wie etwas durch den Raum gegangen ist, was kritisch war, was negativ war, was skeptisch war. Na, aber das ist ein bisschen zu stark irgendwie ausgedrückt. Das klingt ja schon sehr nach Anmaßung. Wir bringen den Himmel herab, also immer schön langsam und immer schön demütig sein. So ein Impuls sauste hier durch den Saal. Und ich möchte dazu etwas sagen aus dem Wort Gottes. Lass uns zu Daniel Kapitel 10 gehen. Und der Heilige Geist möge Überführung geben. Überführung heißt, mit Beweisen darlegen und zeigen, dass jemand verkehrt ist, damit er dann umkehrt. Nicht um ihn zu verachten oder wegzuschieben, sondern um ihn zu motivieren, zur Wahrheit umzukehren. Und in Daniel Kapitel 10, was ein ganz, ganz wichtiges Kapitel ist in der Bibel, um überhaupt Gebetsdienst zu verstehen, um den Dienst der Priesterschaft zu verstehen. In Daniel Kapitel 10 haben wir eine gewaltige Offenbarung über Zusammenhänge zwischen Himmel und Erde. Und wir sehen, dass zwischen Himmel und Erde noch etwas ist. Und das ist die unsichtbare Welt der Finsternis, die überwunden werden muss. Und da ist diese Situation, dass Daniel begehrt, Offenbarung zu haben über das Schicksal, über das Ergehen des Volkes Gottes in den letzten Tagen. Und er setzt sich eine Zeit zu beten, den Herrn zu suchen, zu fasten. Und er will eine Antwort haben von Gott. Und er betet und 21 Tage passiert nichts. Und am 21. Tag, nach 3 Wochen, kommt der Engel des Herrn. Und was sagt er? Vers 12, Daniel Kapitel 10, Vers 12, fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tag an, als du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Und um deiner Worte willen bin ich gekommen. Der Himmel hat sich in Gang gesetzt aufgrund der Worte eines Menschen. Aber der Fürst des Königreiches Persien stand mir 21 Tage entgegen. Die Initiative ging von Daniel aus, der Himmel hat reagiert und nachdem der Himmel die Antwort geschickt hat, hat der Teufel sich aufgemacht und Widerstand aufgebaut und versucht, diese Antwort aufzuhalten. Und auch wenn es hier nicht steht, es ist ja völlig klar vom Zusammenhang, wenn wir uns vorstellen, nach einer Woche heftigem Beten und Flehen hätte Daniel gesagt, okay, es kommt keine Antwort, brechen wir die ganze Geschichte ab. Was wäre passiert? Gar nichts. Warum ist der Engel durch die feindlichen Linien gekommen? Aufgrund der Beharrlichkeit von Daniel, aufgrund seiner Entscheidung, ich gebe nicht auf, ich bleibe dran, bis die Antwort kommt. Aufgrund der Dringlichkeit, die natürlich auch der Heilige Geist in ihm gewirkt hat, aufgrund seiner Aktion ist der Himmel herabgekommen. Und deswegen ist es keine Anmaßung, zu sagen und zu singen, ich bringe den Himmel herab. Macht das Sinn? Gut. Dann haben wir das geklärt. Bitte? Ja, das flog durch den Raum, es kam aus irgendeiner Ecke, ist egal wer es war. Lass dich überzeugen vom Wort Gottes, kehre um und stimme überein mit der Wahrheit und du wirst Frieden haben. Halleluja. Halleluja. So, Gottes Wort ist sehr, sehr klar, was die Identität des Gläubigen und was die Gemeinschaft der Gläubigen, die Gemeinde angeht. Wir sind eine heilige Priesterschaft und unsere Hauptaufgabe ist, zwischen Himmel und Erde zu stehen und Bahn zu machen für das Gute, was vom Himmel kommen soll und einen Stopp aufzurichten für das gegenüber dem Bösen, was aus der Finsternis irgendwie sich aufmachen will. Das ist unsere Aufgabe. Wir sind eine heilige Priesterschaft. Offenbarung 1, 5 bis 6 spricht davon, 2. Petrus 2, 5 spricht davon, dass wir geistliche Schlachtopfer bringen, weil wir eben diese Priester sind, die jetzt Opfer zu bringen haben. Das ist unsere Aufgabe. Und der Fortschritt der Gemeinde wird kommen durch Klarheit über Gott, wer er ist, wie er ist, was er vorhat und was er in uns wirken will. Weil alle Dinge von Gott kommen durch Glauben. Und wenn keine Gewissheit im Herzen ist, dann werden diese Dinge an uns vorbeirauschen. Dann werden andere diese Dinge ergreifen und erleben und genießen, aber es fährt an uns vorbei, weil wir nicht glauben. Alles, was von Gott kommt, kommt durch Glauben. Ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Es braucht Glaube im Herzen für die Pläne und die Absichten Gottes. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns ausstrecken und dass wir beten, wie ich das gestern versucht habe darzulegen, dass wir erfüllt werden mit Erkenntnis seines Willens. Es reicht nicht aus, einfach nur die Bibel zu lesen. Man kann die kostbarsten Dinge lesen und dann, wenn man fertig ist, sagt man, ja und? Weil es geht nicht um das, was wir lesen, es geht um das, was widerhallt oder lebt oder eine Resonanz erzeugt in unserem Herzen. Um das geht es. Lesen zur Kenntnis nehmen ist einfach. Jeder hat im ersten Schuljahr lesen gelernt. Aber viele lesen und verstehen nicht. Viele hören und hören doch nicht. Und Jesus sagt, wer Ohren hat, der soll hören, was der Geist der Gemeinde sagt. Der Geist redet und wir haben Ohren und jetzt müssen wir uns sagen, okay, dann will ich hören. Hilf mir zu hören. Schenke mir Gnade zu verstehen. Komm, Heiliger Geist, öffne mir die Schriften. Öffne mir die Schriften, dass ich verstehe, was da geschrieben ist und nicht nur Buchstaben erkenne oder Klänge höre, sondern dass ich wirklich verstehe. Und die Schriften öffnen, das ist, was Jesus getan hat mit den Jüngern zu Emmaus, nach der Auferstehung. Er war mit ihnen und er öffnete ihnen die Schriften. Und nach dem Gespräch mit ihm, wo er dann verschwand, sagten sie, brannte nicht unser Herz in uns, als er uns die Schriften öffnete. Brannte nicht unser Herz in uns, als er uns die Schriften öffnete. Und ein bisschen weiter im selben Kapitel, Lukas 24, findest du noch einmal eine Erklärung. Was heißt die Schriften öffnen? Das heißt nicht eine Rolle ausrollen oder ein Bibelbuch aufschlagen. Die Schriften öffnen heißt, der Geist Gottes gibt uns Verständnis. Dann öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schriften verständen. Das ist, was wir brauchen. Und wir müssen diesem Selbstvertrauen, was der Geist der Welt uns immer wieder anbieten will, widerstehen und sagen, ohne Gott verstehe ich nichts. Ohne Gott kann ich die Bibel nicht verstehen. Ohne Gott kann ich seinen Willen nicht erkennen. Ohne seine Gnade bin ich total blind und hilflos. Und das Schlimmste ist, ich meine, ich weiß so viel. Das ist das Allerschlimmste. Wir brauchen wirklich ein Verständnis unserer Hilflosigkeit. Dann flehen wir zum Heiligen Geist und sagen, komm, hilf mir, dass die Predigt einschlägt. Hilf mir, dass mein Bibelstudium wirklich Sinn macht. Hilf mir, dass ich etwas bekomme, was bleibt und was in mir arbeitet. Ohne ihn sind wir hilflos. Wir können nichts tun in Bezug auf geistliche Dinge. Und von Natur her, wir sind Kinder des Teufels, Kinder des Stolzes, des Selbstvertrauens. Und wenn der Gnade, Gemeinde ist easy, das machen wir einfach so. Das bauen wir. Aber Gemeinde ist so etwas Wunderbares und so etwas Übernatürliches und so etwas anderes als irgendein anderer menschlicher Kegelclub oder Kaninchenzüchterverein. Es muss vom Geist geleitet sein, es muss vom Geist kommen, es muss durch Offenbarung kommen. Und jeder Einzelne muss wissen, das ist mein Platz und das ist meine Aufgabe. Und ich bin hier, weil Gott will, dass ich hier bin, nicht weil hier so fesche Musik ist oder aus irgendwelchen anderen Gründen. Sondern das ist mein Platz hier. Hier hat er mir befohlen zu sein. Und hier lehrt er mich. Hier erzieht er mich. Hier prägt er mich. Hier wirkt er an mir. Das ist mein Zuhause. Hier gehöre ich hin. Das ist so wichtig, dass wir verstehen, Gemeinde ist nicht ein menschlicher Verein, den man so nach Belieben einfach irgendwie austauschen kann gegen einen anderen Verein. Es ist von Gott, dass du hier bist. Halleluja. Halleluja. Wir brauchen den Heiligen Geist, dass er uns leitet, dass er uns die Augen auftut und dass er uns Verständnis gibt. Und dann finden wir unsere Identität. Die neuen Dinge, die Gott kommen will, werden durch Gebet vorbereitet und durch Gebet geboren. Und was durch Gebet nicht vorbereitet und geboren ist, wird nicht zustande kommen. Man kann das Reich Gottes nicht menschlich organisieren. Es muss von Gott geleitet sein. Und Gott hat es so verordnet, zu handeln als Reaktion oder als Antwort auf das Gebet seiner Kinder. So hat Gott das Reich Gottes organisiert. Hätte es vielleicht auch ganz anders machen können, aber er hat beschlossen, es so zu machen. Und deswegen hat er in einer unglaublichen Weise sich von uns abhängig gemacht. Wir müssen beten, dass das Reich Gottes kommt. Das kommt nicht von alleine. Wir müssen beten. Jesus hat uns geboten, hat gesagt, so sollt ihr beten. Warum? Weil sonst geht's nicht vorwärts. Sonst kommt nicht das, was er vorbereitet hat. So Priesterschaft bedeutet Gebetsdienst, Gebet der Anbetung, Gebet des Kampfes, Gebet der Fürbitte. Das ist Priesterschaft. Das ist unsere Identität. Jesus sagt, die Gemeinde ist ein Haus des Gebetes für alle Nationen. Das ist unsere Identität. Und wir sind weit davon entfernt, aber der Heilige Geist fängt an, uns das nahe zu bringen und zu sagen, hey, das bedeutet, Dinge werden sich verändern, das bedeutet, Prioritäten werden sich verändern. Die ganze Agenda, die ganze Art und Weise, wie es abläuft, wird sich verändern. Wir kommen hinein in diese Identität einer heiligen Priesterschaft. Und wir haben diese Aufgabe zu beten ohne Unterlass. Lass uns zum Galaterbrief gehen, Kapitel 6. Und dort heißt es, in Vers 9, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden. Denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Als wenn Daniel diesen Vers gekannt hätte. Sag, ich gebe nicht auf, die Antwort kommt, ich werde den Lohn bekommen. Ich bleib dran. Gott wirkt in mir Zähigkeit und Ausdauer. Ich werde nicht aufgeben. Weichen können andere, aber ich nicht. Lasst uns aber nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Und das Gute, das wir tun sollen, hat viele verschiedene Formen, aber die vordringlichste und erste Form des Gutes tun ist Gebet. Gebet. Und wir sollen zuallererst beten für die Hausgenossen des Glaubens, für unsere Geschwister, für unsere Gemeinde, für andere Gemeinden, für das Volk Gottes. Wir sollen beten, dass Gott bekannt wird und dass durch die Begegnung mit Gott, durch tiefe Erfahrung mit Gott, Menschen verändert werden, Dinge loslassen, an denen sie festgehalten haben, die ihnen nicht gut tun, und Dinge ergreifen, die sie bis jetzt noch nicht ergriffen haben, und hineinkommen in den Plan Gottes und ein Teil von Gottes Antwort werden und nicht länger ein Teil von Gottes Problem. Halleluja. Ein Teil von Gottes Antwort werden. Das ist die Aufgabe der Gemeinde. So, da sind zwei Dinge beim Gebet ganz, ganz wichtig. Das erste ist anfangen, zu sagen, jawohl, das ist mein Lebensstil. Und egal wie kümmerlich das ist und egal wie wenig das bis jetzt irgendwie Alltag und Praxis bei mir ist, ich entscheide mich, das ist meine Berufung, das ist der Wille Gottes, ich fange an. Und dann das Zweite, was wichtig ist beim Gebet, nicht wieder aufhören. Das sind die grundlegenden Dinge zum Thema Gebet. Anfangen und dann nie wieder aufhören. Zu sagen, das ist meine Identität, das werde ich tun mein Leben lang. Und nicht nur hier auf der Erde, auch im Himmel. Wir werden Anbeter sein. So, wir fangen an und wir hören nie wieder auf. Nie wieder auf. Ja? So merkt ihr die beiden Dinge. Anfangen und dann nie wieder aufhören. Und das Fleisch sagt, das geht doch nicht, das hält doch kein Mensch aus. Und wir können so nachempfinden, diesen blödsinnigen Cartoon da, der Münchner am Himmel, ja, mit diesem Verdruss, der da auf deiner Wolke sitzt und zupft die Hafer und hat überhaupt keinen Spaß daran und das ist alles nur schwer und mühsam. Gibt's hier nur einen Bayer unter uns, der weiß, wovon ich spreche hier, ja? Lujasaki sitzt da und zupft da auf seiner Hafer. Kennt ihr nicht, der Münchner im Himmel? Ein weltbekannter Cartoon. Er sitzt auf seiner Wolke und dann zupft er die Haare. Luja! Luja, Saki! Und er hat nie Offenbarung bekommen über die Herrlichkeit, über die Erfrischung, über das Leben von Anbetung und Gott begegnen und empfindet das als eine mühsame Pflicht, eine öde Pflicht, wo man halt 5 Minuten auf die Uhr gucken muss. Wann ist endlich die Schicht vorbei? Aber Gott hat gesagt, er wird Freude geben im Bethaus. Halleluja. Das müssen wir glauben. Und das müssen wir als eine Waffe nehmen gegen das Fleisch, das sagt echt, das ächzt und stöhnt und sagt immer nur beten und beten und Unterlass. Das ist ja furchtbar, das hält doch kein Mensch aus. Nein, die Wahrheit ist, das Fleisch hält es nicht aus. Aber unser Geist wird immer fitter, wird immer lebendiger, wird immer aufgebauter und frischer. Und es geht ihm sehr gut dabei. Wir sehen, lesen nicht in der Schrift, dass die Seraphim vor dem Thron Gottes, dass sie irgendwann wegen Burnout in Therapie gehen müssen. Aber von Ewigkeit zu Ewigkeit, sie schauen Gott an. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Weil Gebet ist Begegnung mit Gott, ist Gemeinschaft mit ihm. Und da kommt etwas, da kommt sein Leben und erfrischt uns immer und immer wieder. Lass uns gehen zu 3. Mose, Kapitel 6. Und da haben wir eine wichtige Anleitung für den Priester. Und es heißt hier in meiner Bibel als Überschrift das Gesetz vom Brandopfer und Speisopfer. Aber wir lesen nur den ersten Teil. Und der Herr redete zu Mose, 3. Mose, Kapitel 6, Vers 1, befiehl Aaron und seinen Söhnen und sage, dies ist das Gesetz des Brandopfers. Dies ist das Brandopfer, soll auf seiner Feuerstelle sein, auf dem Altar, die ganze Nacht bis zum Morgen. Und das Feuer des Altars soll auf ihm in Brand gehalten werden. Und der Priester soll sein leinernes Gewand anziehen und soll seine leinernen Beinkleider anziehen über sein Fleisch. Und er soll die Fettasche abheben, zu der das Feuer das Brandopfer auf dem Altar verzehrt hat, und soll sie neben den Altar schütten. Und er soll seine Kleider ausziehen und andere Kleider anlegen und die Fettasche hinaustragen nach draußen vor das Lager an einen reinen Ort. Und das Feuer auf dem Altar soll auf ihm in Brand gehalten werden und es soll nicht erlöschen. Und der Priester soll Holz auf ihm anzünden, morgen für morgen. und das Brandopfer auf ihm zurichten und die Fettstücke und das Heilsopfer auf ihm in Rauch aufgehen lassen. Ein beständiges Feuer soll auf dem Altar in Brand gehalten werden. Es soll nicht erlöschen. Das ist die klare Anweisung, das klare Gebot, die Dienstbeschreibung für den Priester. Und dreimal wiederholt es der Herr. Das Feuer darf nicht erlöschen. Er hat die Verantwortung, das Feuer zu erhalten, das Feuer am Leben zu erhalten, das Feuer zu bewahren, es zu bewachen. Viele Male im Alten Bund sehen wir, wie Gott kommt und aufgrund von Gebet, von Opfer, wirklich übernatürlich Feuer gibt vom Himmel. So Gott gibt es Feuer, aber es ist die Aufgabe des Menschen, dieses Feuer zu bewahren und zu erhalten. Und obwohl es übernatürliches Feuer ist, das der Heilige Geist auf dem Altar unseres Herzens entzündet hat, braucht es menschliche Aktivitäten, um dieses göttliche Feuer am Leben zu erhalten. Das ist, was viele nicht verstehen. Und wo sie den Neigungen ihres Fleisches folgen möchten und wo sie von einer Gnade träumen, die ein Ersatz ist für Mühe, für Hingabe, für Opfer. Und diese falsche Gnadenlehre breitet sich rasant aus, weil sie so etwas Wunderbares ist für das Fleisch. Und das Fleisch jubelt, aha, keine Anstrengung, keine Mühe, keine Disziplin. Das sind die Urverlangen des Fleisches. Lass mich in Ruhe, ich will machen, was ich will. Wenn ich dazu Lust habe, mache ich es, aber wenn nicht, lass mich in Ruhe. Und niemand kann mich zwingen und ich mache sowieso, was ich will. Und das kann nicht richtig sein. Und wenn das Fleisch religiös wird, dann sagt es, wir müssen doch nicht Gott helfen. Gott ist doch allmächtig, Gott ist doch groß. Wir müssen doch nicht ihm zur Seite stehen und noch irgendwie sein Werk unterstützen. Das klingt sehr demütig und es ist eine Lüge aus der Hölle. Denn die Bibel redet über und über davon, dass das Leben, das Gott uns geschenkt hat, nur erhalten wird, wenn wir bestimmte Dinge in unserem Leben tun. Und wenn wir diese Dinge vernachlässigen, aus Unwissenheit oder aus Faulheit, das spielt keine Rolle, das Resultat ist dasselbe. Das göttliche Leben in uns wird verkümmern, wird vertrocknen, wird sich zurückziehen. So Gott ist sehr wohl darauf angewiesen, dass wir gewisse Aktivitäten entfalten, dass wir einen Lebensstil der geistlichen Disziplin suchen und pflegen und aufpassen, dass wir da nicht nachlassen. Das ist die Aufgabe des Priesters. Und es wird hier sehr detailliert beschrieben. Und es wird gesagt, morgen für morgen soll er Holz herbeischaffen. Das ist doch Arbeit. Ich meine, Gott ist doch Gott, Gott ist doch gewaltig. Der kann pfeifen und das Holz kommt angeflogen. Gefällt, gestückelt, passgerecht, ja. Gott ist doch gewaltig, ja. Aber wir sehen so einen Gott nicht in der Bibel. Gott ruft Mose auf den Berg und beim zweiten Mal sagt er, bring Steintafeln mit. Ich meine, das ist doch anstrengend, auf den Berg zu steigen und dann noch Steintafeln zu tragen. Kann nicht Gott sagen, Mose, pass auf, der Weg ist weit, für dich ist das eine Tagesreise, für mich ist das ein Schritt, bleib du da, ich komme runter. Aber er sagt, komm herauf, steig herauf auf den Berg. Gott mutet uns zu, dass wir Anstrengung unternehmen. Und diese falsche Gnadenlehre sagt, wenn du dich anstrengst, ist es nicht im Geist. Dann ist es nicht von Gott. Und das ist nicht, was die Bibel sagt. Das geistliche Leben wird von Gott geschenkt, aber es wird erhalten durch eine Reihe von Aktivitäten, die wir regelmäßig und fleißig durchzuführen haben. Und wenn wir diesen Fleiß nicht aufbringen wollen, weil wir der falschen Gnadenlehre anhängen und den Wünschen des Fleisches irgendwie zuhören, dann wird das Leben aus Gott in uns verkümmern. Und die Gegenwart Gottes entschwindet uns. Jeden Morgen muss er Holz herbeibringen, die Asche wegtragen und dafür sorgen, dass das Feuer neue Nahrung bekommt. Göttliches Feuer muss von Menschen am Leben erhalten werden. Das ist das Grundprinzip von geistlichem Leben, von einem Leben im Willen Gottes, von einem Leben in Jüngerschaft. Das ist so wichtig. So, wir müssen dieses Feuer erhalten. Wir müssen dieses Feuer pflegen. Und es ist das Feuer des Gebetes, das Feuer der Hingabe, das Feuer des Eifers, der Sehnsucht, des Verlangens. Und wenn wir dem Fleisch Raum geben würden, dann würde dieses Leben, dieses Verlangen, diese Sehnsucht, diese Hingabe, diese Entschiedenheit, dieser Eifer, ich will den Willen Gottes tun, ich will für ihn da sein, ich will ihn lieben, ich will ihn kennenlernen, ich will alles geben für ihn. Dieser Eifer wird erlahmen und erlöschen. Wir haben Verantwortung für die Flamme auf dem Altar unseres Herzens. Morgen für morgen sollen wir uns um die Flamme kümmern. 2. Timotheus 1, Vers 6, Paulus sagt zu Timotheus, entfache die Gabe Gottes, die in dir ist, durch Auflegung meiner Hände. Entfache die Gabe. Und dieses Wort entfache ist ein interessantes Wort im Griechischen. Es setzt sich zusammen aus zwei Worten. Es setzt sich zusammen aus Flamme und Leben. Bring Leben in deine Flamme. Entfache. Bring Leben in die Flamme. Wir haben einen gnädigen Gott und er hat versprochen, den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Aber wie tut er das? Indem er zu dir spricht und sagt, übernimm die Verantwortung eines Priesters und tu du, was ich dir geboten habe. Überwinde dein Fleisch, ändere deine Prioritäten, komm zurück zu einem Leben in Gemeinschaft mit Gott, im Wort, im Heiligen Geist, in Anbetung und mach das Erste zuerst. Und dann kommt die Gnade. Gnade kommt immer als eine Reaktion von Demütigung. Gott gibt dem Demütigen Gnade. So, wir demütigen uns, indem wir Dinge tun, die nicht besonders interessant zu sein scheinen, indem wir Dinge tun, die nicht besonders kreativ sind. Wir sollen vor Gott kommen und sollen ihm Worte sagen, die er in seinem Buch aufgeschrieben hat. Ich meine, wir haben ja auch einen Verstand, wir können ja auch irgendwie uns irgendwelche tollen Dinge ausdenken und wir könnten losgehen und Projekte machen und alles Mögliche. Und Gott sagt, hey, lass das mal sein, komm vor mich und sag du mir, was ich dir geboten habe, was du mir sagen sollst. Und das nennt man Gebet und daran habe ich wohlgefallen. Und indem du das tust, entzünde ich die Flamme wieder neu. Indem du das tust, machst du mir Raum, dass ich in dir arbeiten kann. Halleluja, Halleluja. So wirkt Gott, so hat er uns geboten, mit ihm zu leben, aller Zeit zu beten. Und Gott wird uns helfen, Gott wird uns Gnade schenken, wie wir beständig werden können, wie wir Ausdauer bekommen können. Halleluja. 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 Ich suche eine Schriftstelle und die steht nicht in meinem Konzept, aber die steht in diesem Buch, Jesaja 40, Vers 28. Hast du es nicht erkannt? Hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, ein Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht. Unergründlich ist seine Einsicht. Halleluja. Wir haben einen Gott, der nicht müde wird, der nicht ausbrennt, der nicht auf Rente geht, dem die Kraft nicht ausgeht. Er ermüdet nicht. Halleluja. Das ist der Anfang zu sehen. Das ist mehr als ein Atommeiler. Ein Atommeiler läuft für Jahrhunderte. Aber Gott läuft von Ewigkeit zu Ewigkeit und die Power geht nicht runter, die Hitze lässt nicht nach. Es ist nicht so, am Ende kommt nur noch Qualm raus und die Hitze lässt nach, sondern Gott ist beständig. Er wird niemals müde werden. Halleluja. Ja und, was habe ich davon? Ich bin ja Mensch, ich werde müde. Gute Frage, lesen wir weiter. Er gibt dem Müden Kraft und den Ohnmächtigen mehrt er ihre Stärke. Jünglinge ermüden und matten und junge Menschen straucheln und stürzen. Ja, siehst du, da steht's, das erlebe ich ja. Das ist es ja. Aber, Vers 31, die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft, sie heben die Schwingen empor wie die Adler, sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Die Jünglinge fallen und stauchen, weil sie in eigener Kraft gehen, weil sie nicht angeschlossen sind an diesen ständigen Nachschub von Kraft. Aber wenn wir lernen, auf den Herrn zu hoffen, auf den Herrn zu harren, auf den Herrn zu warten, uns dem Herrn zu geben, kommt ein permanenter Nachschub von Kraft. Und sein Leben wohnt in uns. Und weil er nicht müde wird, werden wir auch nicht müde werden. Halleluja. Weil er nicht ermattet und seine Hoffnung verliert, deswegen verlieren wir auch nicht unsere Hoffnung. Nicht, weil wir so besonders starke und gesunde und beeindruckende Persönlichkeiten sind, sondern weil er so absolut einzigartig ist. Und er wohnt in uns durch seinen Geist. Er ermüdet nicht, wir sind mit ihm verbunden, wir ermüden nicht, ist doch ganz klar. Ist doch logisch, wir können gar nicht anders. Wenn wir mit ihm verbunden sind, wir können nicht anders. Halleluja. Halleluja. Eine Gebetsbewegung, die effektiv ist und nicht ermattet. Durch Verbindung mit ihm, durch Gemeinschaft mit ihm, durch das Werk des Heiligen Geistes in uns, indem wir unsere Verantwortung wahrnehmen und das Feuer bewahren und dafür sorgen, dass das Feuer niemals wieder erlöscht. Epheser Kapitel 5, bitte. Und hier haben wir die neutestamentliche Entsprechung, die neutestamentliche Parallelstelle zu 3. Mose 6, die Geschichte mit dem Brandopfer, ein beständiges Feuer. Und das Feuer darf nicht erlöschen. Hier ist die neutestamentliche Parallele. Vers 18, berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern stattdessen werdet voller Geist. Wir haben die Aufgabe, voll des Geistes zu werden. Und vom Griechischen würde es genauer heißen, immer wieder voll werden des Geistes. Warum musst du dein Auto immer wieder tanken? Du kannst auch nicht sagen, ich habe einmal getankt, das reicht doch wohl. Nein, der Sprit verbraucht sich und wir haben irgendwo Lecks. Und wir werden voll des Geistes und irgendwann sind wir leer. Und dann müssen wir wieder neu auftanken, wieder neu voll des Geistes werden. Immer wieder voll werden des Geistes. Und dann kommt dieses wunderbare Wort hier in der Elberfelder Übersetzung. Indem. Wie sorgen wir dafür, dass wir voll des Geistes werden? Indem wir etwas tun. Und was tun wir? Indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn in euren Herzen singt und spielt, sagt allezeit für alles dem Gott und dem Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Durch ein Leben in Dankbarkeit, durch ein Leben in Anbetung, durch ein Leben, wo wir erlauben, dem Heiligen Geist durch uns zu fließen, wo wir ihn anbeten, ihn erheben, singen und in Sprachen singen, in Sprachen sprechen. Dieses Wort hier heißt geistgewirkte Gesänge. Geistgewirkte Gesänge, das ist, was wir vorhin ein bisschen geübt haben. Halleluja. Der Heilige Geist ist ein Geist der Anbetung und er will durch uns Gott groß machen und Jesus als König, als Herrn, als Bräutigam, als Richter verherrlichen. Halleluja. Und indem wir uns hingeben, unsere Priesterpflichten übernehmen und Gott suchen und ihn ehren und anbeten und dafür sorgen, dass wir nicht Meckerer und Murrende werden, sondern Menschen voller Dankbarkeit. Dankbarkeit ist der Anfang von Einordnung, von Hingabe, von Unterordnung. Rebellion beginnt mit Undankbarkeit, mit Fehler suchen und meckern und nicht zufrieden sein mit diesem und jenem und so weiter. Damit startet die Rebellion. So mit Dankbarkeit, wir sorgen dafür, dass wir in Unterordnung bleiben, unter Gott, dass wir hingegeben bleiben, dass wir uns nicht erheben im Stolz, sondern dass wir uns hingeben und unterordnen. Und ihm einfach den Platz geben, der ihm gebührt, als der immer Weise, der immer richtig handelt, der nichts verkehrt macht und der alle möglichen Dinge, die zunächst einmal schwierig und schlimm und bedrohlich aussehen, wenn wir dranbleiben und ihm die Ehre geben, zum Guten wendet. Alle Dinge müssen denen, die Gott lieben, zum Besten zusammenwirken. Alle Dinge, auch die schlimmen Dinge, auch die Sünden deiner Brüder oder Schwestern gegen dich, müssen, wenn du in Unterordnung bleibst unter dem Willen Gottes, in Gemeinschaft mit Gott, müssen zum Guten zusammenwirken. Halleluja. Gott ist größer als die Fehler von Menschen, größer als deine Fehler und größer als die Fehler von anderen. Und er kann diese Dinge noch gebrauchen, dich vorwärts zu bringen, in dir noch mehr das Wesen Christi, die Sanftmut, die Freundlichkeit, die Demut Christi hervorkommen zu lassen. Halleluja. Und deswegen sind wir dankbar und zeigen nicht mit dem Finger und meckern und die da und was haben die schon wieder und so weiter, sondern wir bleiben in Dankbarkeit und wir beten Gott an und wir geben ihm die Ehre. Halleluja. Und indem wir das tun, immer wieder, werden wir immer wieder voll des Heiligen Geistes. Es ist unsere Aufgabe, es ist unsere Priesterpflicht. Genauso wie es deine Aufgabe ist, wenn dein Auto leer ist, du musst es zum Tanken fahren, sonst wird die Frau sagen, Schatz, warum hast du nicht getankt? Und so sagen wir auch zu den Missmutigen, zu denen, die zur Unzufriedenheit, zum Rückzug, zur Rebellion, zum Aufbrausen und Fehlersuchen irgendwie neigen. Wir sagen, warum hast du nicht getankt? Tanke und sei froh. Halleluja, Halleluja. Werdet immer wieder voll des Geistes, indem ihr diese Dinge tut, euch daran erinnert, immer wieder neu. Voll des Wortes, voll des Geistes, voll Dankbarkeit, voll Anbetung. Halleluja, das ist der Weg, wie Gott das Feuer in uns brennen lässt. Und das Feuer Gottes ist die einzige Möglichkeit, dem Verlangen und Wünschen des Fleisches zu widerstehen. Ohne Feuer können wir nichts ausrichten gegen die Ansprüche des Fleisches. Römer Kapitel 12. Ich lese mal die ganze Passage, aber ich werde schon sehen, auf was ich hinaus will. Die Liebe sei ungeheuchelt, Vers 9, verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehen. Im Fleiß nicht säumig oder nachlässig oder faul, brennend im Geist, dem Herrn dienend. Das ist die Antwort auf die Tendenz des Fleisches, das faul sein will, das träge sein will, das passiv sein will, das sich zurücklehnen will, das nicht Verantwortung übernehmen will und seinen Platz einnehmen will. Was ist die Antwort? Brennet im Geist. Der Geist ist stärker als das Fleisch. Mit dem Geist können wir überwinden. Unsere geistliche Passivität, unseren Hang zur Trägheit, der immer wieder sich melden will. Obwohl wir schon so lange mit dem Herrn unterwegs sind. Immer wieder will das seine Ansprüche anmelden. Aber die Ressourcen des Heiligen Geistes stehen uns zur Verfügung. Und wir können immer wieder, wann immer wieder die Ansprüche des Fleisches sich anmelden, immer wieder sagen, nein, ich lebe im Geist. Wandelt im Geist und ihr werdet die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Er sagt nicht, kämpft mit aller Macht gegen die Lüste des Fleisches und wenn er damit gewonnen habt, dann versucht im Geist zu wandeln. Das wird nicht funktionieren. Im Geist zu leben ist die Alternative. Es gibt nur eine Alternative zu einem Leben im Fleisch und das ist Leben im Geist. Es gibt keine zweite Alternative. Und indem wir im Geist leben, mit dem Geist leben, auf das Sinnen, wonach der Geist sinnt oder worauf der Geist sinnt. Paulus sagt, die auf das Fleisch sinnen, sind fleischlich. Die auf das sinnen, was des Geistes ist, die sind geistlich. So, es fängt an mit Gedanken. Auf was richten wir unsere Gedanken? Mit was beschäftigen wir uns? Womit füllen wir uns? Und dann machen wir Raum für den Heiligen Geist in uns. Und dieses Feuer, das brennt auf dem Altar unseres Herzens, das Feuer der Dankbarkeit, der Hingabe, der Anbetung, des Lobes, dieses Feuer ist die Antwort auf das Begehren des Fleisches, auf die Faulheit und die Trägheit. Genauso sehen wir das auch im Hebräerbrief, Kapitel 10. Oh, sorry, nicht Kapitel 10, Kapitel 6. Ich lese mal ab Vers 10, 6, Vers 10. Denn Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen und die Liebe, die ihr seinem Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen gedient habt und dient. Wir beweisen unsere Liebe zum Herrn, indem wir dienen. Wir dienen den Heiligen. Und das Wichtigste, der wichtigste Dienst ist der Dienst des Gebetes, des Segnens, der Fürbitte. Wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Eifer um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweise. Warum? Damit ihr nicht träge werdet. Eifer ist der Schutz vor Trägheit. Wir beweisen Eifer und damit geben wir der Trägheit keine Chance. Das ist, was hier gesagt ist. Der Eifer, die Sehnsucht, das Verlangen, das Feuer Gottes soll in uns Wohnung machen. Und so schützen wir uns vor Trägheit und wir werden Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißungen erben. Ausharren, eine Gebetsbewegung, die nicht müde wird. Ausharren. Ja, wie lange sollen wir ausharren? Bis Jesus wiederkommt, bis die Sache vollendet ist, bis der Teufel gebunden ist und von diesem Planeten geschubst wird. Bis dahin halten wir aus, bis dahin bleiben wir dran und wir haben dieses Ziel, dein Reich komme, komm Herr Jesus, Reich Gottes, breite dich aus, Wille Gottes, geschehe. Wir machen Bahn für Gott und für seinen Willen durch Gebet. Macht Bahn, heißt es im Alten Testament. Räumt die Anstöße aus dem Weg. Jedes Hindernis schafft beiseite. Macht Bahn. Das spricht von Gebet. Wir bewegen etwas. Wir fahren mit geistlichen Bulldozern durch die geistige Landschaft und wir schieben der ganze Gebirgsmassive beiseite. Halleluja, das ist, was wir tun. Ja, wir verändern die Landschaft. Wir machen Bahn für Gott. Paulus sagt, jede Höhe, die sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes, reißen wir runter. Wir machen nicht eine nette Girlande dran und sagen, ist auch ein Werk Gottes, ja, sondern wir schieben das Ding beiseite, wir reißen das runter, wir machen das platt. Wir sind Landschaftsgärtner. Wir schaffen Veränderungen durch Gebet. Aber bevor wir mutig und kühn und mit Ausdauer daran gehen, müssen wir glauben, dass das die Art ist, wie Gott handelt und dass er sogar unsere Worte gebrauchen wird. Weil es sind ja nicht unsere Worte, wir sollen ja seine Worte sprechen und die Macht ist in seinen Worten. Und Gott hat gewählt, durch uns zu handeln, indem seine Worte auf unserem Mund sind oder in unserem Mund sind. An einer anderen Stelle habe ich schon die Passage in Erinnerung gebracht. Jesaja 59 am Ende, braucht er nicht aufzuschlagen. Das ist der neue Bund, der Geist Gottes, der auf dir ist. Und die Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe. Das ist das Wesen des neuen Bundes. Wir arbeiten mit Gott, weil der Geist auf uns ist und weil das Wort in unserem Munde ist. Und durch dieses Wort, das wir losschicken, das wir loslassen, das wir erklären, das wir proklamieren, das wir beten, durch dieses Wort handelt er. Er handelt, indem er spricht. Gott spricht und es steht da. Halleluja. Das ist unser Privileg. Das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere Berufung. Halleluja. Halleluja. Und wir sorgen dafür, dass Eifer in uns bleibt, volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende, damit ihr nicht träge werdet. Halleluja, Halleluja. So, wir wollen denken an diese Mechanik von Gebet. Wir wollen denken an, wie hat Gott das angeordnet? Warum ist es so? Wieso funktioniert das überhaupt? Warum macht das Sinn? Weil das Fleisch will sagen, wenn wir beten, brauchst nicht beten, haben schon andere versucht, es funktioniert nicht, lass es sein, komm, spar dir die Mühe. Da kommt permanente Entmutigung und die einzige Möglichkeit, dieser Entmutigung zu widerstehen und sie zu überwinden, ist, indem wir uns an das Wort halten. Indem wir sagen, Gott hat gesagt, so funktioniert es und so wird es funktionieren. Gott ist kein Lügner. Und wenn er gesagt hat, wir sollen beten ohne Unterlass und durch Gebet handelt er, dann handelt er durch Gebet. Und dann ist es möglich, alle Zeit zu beten. Es ist möglich. Und wenn wir das bis jetzt noch nicht geschafft haben, ist das kein Grund zu sagen, das kann nicht sein, das geht nicht. Es ist möglich. Wir wachsen da hinein. Aber als erstes ist da dieses Level aus dem Worte Gottes, da erkennen wir, das ist normal. Und vieles von dem, was wir haben, ist nicht normal, aber das ist normal und wir stimmen überein, das ist der Wille Gottes und alles, was Gott geboten hat, funktioniert auch, weil er dazu Gnade gibt, weil Gott niemals Gebote gibt und dann sagt, jetzt bin ich gespannt, wann ihr herausfindet, dass es gar nicht geht, dass ihr das gar nicht tun könnt. Sondern zu jedem Gebot gibt Gott Gnade, das heißt Befähigung, göttliche Kraft, dass wir tun können, was er geboten hat. So, wir setzen das als unsere Zielmarke, das ist normal. Unser kümmerliches, sporadisches, plätscherndes Gebetsleben ist nicht normal. Normal ist, was Gott sagt, was normal ist. Und das ist unser Ziel und dahin wachsen wir. Und dann werden wir merken, wie wir beständiger werden, wie wir dranbleiben, wie wir Ausdauer entwickeln und wie wir immer seltener und immer kürzer Phasen haben, wo wir uns hängen lassen, wo wir nicht kämpfen, wo wir uns einfach matt zurücklehnen und sagen, jetzt habe ich genug gekämpft, lass die anderen kämpfen. Halleluja. Gott gibt Gnade, aber wir brauchen diese Zielmarke, die er gesetzt hat. Viele Leute denken, ihr Leben ist normal und dann gehen sie ans Wort Gottes und sagen, das geht ja gar nicht, das gibt's ja gar nicht, das ist ja gar nicht möglich, das ist ja nicht realistisch. Der größte Realist im ganzen Universum ist unser Gott. Er ist die Wahrheit und er setzt das Limit und er sagt, so geht es und das ist normal und ich gebe euch Gnade dazu. Und wir wachsen und wir alle, ich zuallererst und auch jeder von euch, wir können wachsen im Eifer, in der Beständigkeit, im Ausharren, in der Intensität unseres Verlangens. Wir können wachsen. Könnte ich dazu mal einen Amen bekommen? Ja? Ist es steigerungsfähig, unser Gebetsleben? Es ist allemal, es ist. Und Gott ist da und er will hineinhauchen mit seinem mächtigen Atem in die Glut und das Feuer wird wieder aufstehen. Das Feuer wird wieder erwachen. Halleluja, Halleluja. So, wir ermutigen uns, indem wir sagen, so ist Gebet, so funktioniert es, das ist normal. Gott gibt dazu Gnade und wir wachsen da hinein. Und noch etwas anderes gibt Gott uns zur Ermutigung. Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen und die Liebe, die ihr seinem Namen erwiesen habt. Gott vergisst nicht, was wir für ihn tun. Er belohnt das. Er belohnt Gebet. Matthäus 6, Vers 6, Jesus sagt, der Vater schaut in das Verborgene und er wird vergelten. Es gibt Lohn für Gebet. Es gibt Belohnung. Gott wird uns belohnen. Er ist ein Belohner derer, die ihn suchen. Hebräer 11, Vers 6. Das Fleisch will sagen, Mann, du vertust deine Zeit, das kannst du sein lassen, das bringt sowieso nichts, was soll dabei rauskommen? Nein, wir kontern, Gott ist ein Belohner, Gott sieht, was ich hier tue, Gott sieht, was ich mache, Gott sieht, warum ich früher aufgestanden bin und warum ich mich jetzt hier abmühe und warum ich auch manchmal mich durchquäle durch Zeiten, die trocken sind, die öde sind, die nicht frisch sind, die nicht voller Power sind. Gott sieht das, dass ich mich da durchkämpfe und irgendwie empfange ich nur ein bisschen Kraft, um gerade nicht aufzugeben. Aber es ist keine gewaltige Inspiration, kein gewaltiger Fluss, kein Boah, keine neuen Offenbarungen und ich segel nicht dahin und surfe auf den Wellen des Heiligen Geistes, sondern ich kämpfe mich da durch. Und Gott sieht das. Und er sagt, wow, gut gemacht, nicht aufgegeben, das ist, was ich in dir entwickeln will, ausharren. Beharrungsvermögen, Ausdauer, nicht aufgeben, nicht nachlassen. Halleluja. Und dann kämpfen wir uns manchmal durch dürre Zeiten von ein paar Tagen, vielleicht sogar Wochen. Und dann kommt wieder eine neue Brise und eine neue Welle des Heiligen Geistes. Und wir werden wieder neu erfrischt. Halleluja. Aber das Wichtigste ist in der Zeit passiert, wo wir uns durchgekämpft haben. Wir denken, die wichtigen Zeiten sind die, wo wir so segeln. Wo alles so easy geht und wo wir morgens aufwachen und gleich sind wir schon mitten im Gebet und sind eingehüllt von einer Wolke von Gebet. Die wichtigen Zeiten sind die trockenen Zeiten. wo der Feind sagt, das soll Gebet sein, das soll was bewirken, das glaubst du doch für selber nicht. Doch, ich glaube es, ich glaube es. Es gibt Zeiten, wo Gott aus pädagogischen Gründen sich entzieht. Darum soll ich ihn suchen. Das heißt nicht, er spielt Verstecken mit mir. Ja? Hält mich zum Narren. Ja, aber er will in mir diese Ausdauer fördern. Er will in mir Zähigkeit entwickeln. Und deswegen gibt es Zeiten, die nichts mit Sünde zu tun haben, wo Gott sich verbirgt. Und das allererste, was wir meistens tun normalerweise, wo haben wir gesündigt? Und das ist eine gute Frage, wenn wir sie Gott fragen. Aber wenn wir sie uns fragen und fangen an, bei uns zu suchen, oh wie, dann geht's bergab. Sondern wir sagen, Gott, hier bin ich, wenn da irgendwas ist, wenn da was verkehrt ist, zeig du mir, ich kann ohne dich sowieso nichts sehen, in deinem Licht sehe ich das Licht, zeige du mir. Und dann gehen wir weiter und tun das, was wir zu tun haben. Und versuchen nicht uns selber irgendwie zu analysieren, uns auf die Couch zu legen und uns zu behandeln und zu therapieren. Und schauen nur immer auf uns, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, das bringt Ausdauer. Nicht Nabelschau, nicht sich den Puls fühlen und wie geht's mir heute, ich weiß auch nicht. Wir sind zu oft mit uns selber beschäftigt und wie es uns gerade geht. Lass uns mal mit ihm beschäftigen, wie geht's ihm heute? Und es geht ihm heute wieder prächtig. Es geht ihm wieder herrlich, es geht ihm gewaltig, er ist voller Hoffnung. Es geht ihm gut, trotz all der Mühen, die sein Volk ihm macht, trotz all der schrecklichen Dinge, die er sich Tag für Tag von diesem Planeten anschauen muss, trotzdem ist er nicht frustriert und entmutigt und sagt, das Ende wird kommen. Das Ende der Herrschaft Satans, das Ende der Sünde, das Ende der Qual und der Unterdrückung und der Lüge und der Gewalt wird kommen. Mein Sohn kommt und ich habe ihn als König schon eingesetzt. Und er wird kommen und seinen Thron einnehmen. Und es wird gut werden. Halleluja. Gott ist in all den Dingen, die da passieren, ermutigt. Und lässt sich nicht runterziehen von diesen negativen Nachrichten. Und wir gehören ihm und wir fürchten uns nicht vor böser Nachricht. Beständig ist unser Herz. Wir vertrauen ihm, bis wir herabschauen auf unsere Feinde. Halleluja, Halleluja. Das ist der Segen derer, die versuchen, im Geist zu leben und im Geist Fortschritte zu machen und die Beter werden und die hineinwachsen in diese Identität als Priester. Halleluja, Halleluja. Das ist, was ich empfinde, was heute dran ist, was ich sagen sollte und mehr nicht. Halleluja. Früh, ne? Aber gut. Halleluja. Vater, wir danken dir, dass du uns rufst, dass du uns ermutigst, dass du ein nie nachlassender Motor in uns sein willst. Du ermüdest nicht, du ermattest nicht, du wohnst in uns und der Geist wird stark durch deine Gegenwart. Und wir lernen zu kämpfen, wir lernen Ausdauer zu entwickeln, wir lernen, wie Hebräer das sagt, stark zu werden im Kampf. Indem wir kämpfen, werden wir stark. Und du entwickelst in uns Ausdauer, du entwickelst in uns Geduld und bleiben in der Hoffnung, einen langen Atem zu haben, die Mentalität eines Marathonläufers zu haben, zu sagen, da ist das Ziel und das ist weit, aber die Kraft ist da und sie wird mich tragen bis zur Ziellinie, bis er wiederkommt und wir warten darauf. Halleluja. Und Herr, wir beten, dass wir in stärkerer Weise von dir geleitet und motiviert werden, unseren Platz einzunehmen als Priester, unseren Platz einzunehmen als Beter, als Kämpfer, als die, die Bahn machen, die Hindernisse beiseite räumen und Raum machen für dein Wirken in uns, in der Gemeinde, in anderen Gemeinden, im Volke Gottes und dann durch die Gemeinde an der Welt, bis du wiederkommst. Herr, wir begehren das, da hineinzuwachsen in diese Identität als eine heilige Priesterschaft, die ausgestattet wird mit königlicher Würde zu herrschen, über Umstände zu herrschen, über Mächte der Finsternis und zu kämpfen, bis der Endsieg vollbracht ist und offenbar ist für die gesamte Menschheit. Danke für deine Gnade, danke für deine Geduld, danke, dass du immer wieder uns rufst und dass du große Barmherzigkeit hast. Und du hast gesagt, den Glimmen dort wirst du nicht erlöschen. Halleluja, und sieh das kleine, mickrige Feuer auf dem Altar unseres Herzens und blase da neu hinein mit deinem Heiligen Geist und hauche neues Leben in diese Flamme und hilf uns, unseren Teil zu tun. Und du wirst verherrlicht werden. Und wir werden sehen, worauf wir gehofft haben. Halleluja, wir ehren dich, treuer Gott. Danke, Vater, für dein Wort. Danke für den Heiligen Geist, der in uns wohnt und der unsere Kraft und unsere Ermutigung ist. Wir ehren dich. Halleluja. Danke. Amen. Halleluja. 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 Gut. Halleluja. Vielleicht noch eine kleine Schlussbemerkung, auch zum Thema Gebet. Ihr oder die meisten von euch kennen unseren Auftrag, kennen unseren Dienst. Und nicht überall ist so eine Offenheit da wie in dieser Gemeinde. Und nicht überall wird das, was wir zu sagen haben, so angenommen und so willkommen geheißen in dieser Gemeinde. Und wir gehen manchmal in Situationen, wo pure Bosheit uns widersteht. Hinterhältigkeit, Lüge hinterm Rücken reden, Verleumdung, üble Gerüchte und wirklich hässliche Dinge. Und das alles mit einer frommen, ekelhaft frommen, pseudolieben Fassade. Es ist schrecklich. Ich sage immer, lieber einen ehrlichen Feind als einen falschen Bruder. Und wenn ich sehe, wie Paulus in fast jedem seiner Briefe sagt, betet für uns, dann wie viel mehr haben wir es nötig zu sagen, bitte betet für uns. Betet, dass wir standhalten, dass wir Kühnheit haben, Freimut haben. Manchmal kommen wir in Situationen und wir müssen in Gemeinden religiöse Festungen konfrontieren. Isabel und alle möglichen Zeugs, was der Teufel da installiert hat. Und es gibt heftige Gegenreaktionen. Manchmal ein Besuch und das ist wie ein Vulkan, der anfängt auszuspucken und all möglichen Mist da hervorzuschleudern. Und wir brauchen Gebet. Wir brauchen Gebetsunterstützung. So, betet für uns. Das wäre unser Wunsch. Betet für uns, dass wir bewahrt werden. Paulus sagt, er will errettet werden von den falschen Brüdern. Und diesen Wunsch kann ich so gut verstehen. Und das ist auch mein Wunsch. Betet. Und diese Errettung kommt durch Gebet. Kühnheit, Freimut. Manchmal kommt man in Situationen und man hat das Gefühl, da ist in der geistigen Welt alles so zugemauert und du gibst dein Bestes und bereitest dich vor und dann predigst du und dann kommt das Wort aus dem Mund und gleich hinter der Kanzel, da fällt es auf den Teppich und fällt in tausend Stücke. Und es kommt nichts an uns, trifft nichts die Herzen, weil die so hart sind, weil die so in Selbstgerechtigkeit, weil die so blind geworden sind. Aber das Wort Gottes will durchdringen. Ja. Und das geschieht durch Fürbitte. Durch Fürbitte wird das Wort scharf. Halleluja. So bitte denkt an uns, betet für uns. Halleluja. Amen.